Bernard, am 18. März warst du ja in Freiburg und hast über die Revolution in Nordafrika referiert. Genau an diesem Tag im März nämlich trat auch die UN-Resolution 1973 in Kraft, die breite militärische Maßnahmen gegen die libysche Armee ja ermöglicht. Damals lief es vor allem unter dem großen Schlagwort der Flugverbotszone. Du hattest auf der Veranstaltung hier in Freiburg noch gesagt, dass du eine solche Flugverbotszone ablehnen würdest, weil sie auch eben normalerweise zu breiteren Einsätzen führen würdest. Wie beurteilst du denn die Lage nun mit einem Monat Abstand?
Also ich hatte nicht gesagt, dass ich es schwarz-weiß ablehne, sondern dass ich es kritisch sehen würde. Der Einsatz begann ja am 19. März. Ich glaube, dass er in den ersten Stunden an diesem Tag selbst durchaus Leben gerettet hat, weil die Armee von Muammar al-Gaddafi ja sozusagen dabei war, auf die Großstadt Benghazi im Osten Libyens vorzurücken und sich tatsächlich ein ziemliches Gemetzel abzeichnete, wobei die Offensive auch dadurch angetrieben und beschleunigt worden war, dass Gaddafi wusste, dass sozusagen die militärischen Vorbereitungen liefen. Nichtsdestotrotz würde ich die real verlaufende Intervention, so wie sie seitdem stattfindet, äußerst kritisch betrachten, beziehungsweise negativ betrachten, um es so auszudrücken. Jetzt mal über die ersten Stunden hinaus gedacht, aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich die Art und Weise des Eingreifens. Es war ja schon in den ersten Stunden so, dass mehrere Dutzend Soldaten Gaddafis umgekommen sind. Dabei einige, die sich im Angriff auf Benghazi befanden. Gut, das gehört sozusagen bei angreifenden Soldaten, die auf eine Stadt vorrücken, um sie anzugreifen, sozusagen zu Berufsrisiko. Andererseits wurden aber auch Einheiten beschossen und Soldaten wurden verbrannt durch Brandbomben, die am Abrücken waren, nämlich die von der Front flohen und die bereits Zivilkleidung angezogen hatten. Das liegt natürlich sicherlich in der Art und Weise einer Intervention, beziehungsweise die Militärs tun ihr Handwerk eben so, wie sie es gelernt haben, also sprich mit brutaler Gewalt. Da wird es dann aber sozusagen schon richtig kritisch. Das Zweite ist, dass das, was am Anfang noch Nothilfe war, was sozusagen die Bewohnerinnen und die Rebellen in Benghazi vor einem Gemetzel gerettet hat, ja inzwischen sozusagen zum Strategieersatz für Teile der Rebellen geworden ist. Teilweise riefen die Rebellen ja dazu auf, die NATO, dass sie mehr tun müsse, weil sie es nicht schafften, sozusagen diese oder jene Stadt einzunehmen und schneller vorzurücken. Es zeigt sich ja auch, dass die Rebellen militärisch unterlegen sind. Das ist nur kein moralisches Werturteil, militärisch unterlegen zu sein, bedeutet nicht, dass man im Unrecht ist. Aber sicherlich lässt sich die innenpolitische Umwälzung, die man als solche, wenn sie von der Bevölkerung ausginge, als legitim erachten könnte, und der Regimewechsel kann natürlich nicht von der NATO durchgeführt werden. Das ist weder die Aufgabe der NATO, noch ist sie legitim dafür, weil dann gäbe es sozusagen in der internationalen Politik kein Halten mehr. Also Nothilfe würde ich nochmal anders bewerten als jetzt sozusagen tatsächlich die Tatsache, dass die Kriegführung der Rebellen, die offensichtlich militärisch unterlegen sind, wofür ich sie, wie gesagt, nicht keineswegs anklage, dass die sozusagen ersetzt wird durch die NATO. Dazu kommt die offenkundige politische Konzeptlosigkeit, weil die nicht nur die NATO, sondern die französisch-britische Intervention, die ja zum Teil durch die NATO kommandiert wird, die aber politisch nicht von der NATO ausging, sondern von Frankreich und Großbritannien. Also deren Anführer wissen ja offenkundig selbst nicht mehr, worauf es politisch hinauslaufen soll. Die US-Administration jedenfalls hat am Freitag die Ablösung von Muammar al-Gaddafi bzw. seinen Sturz durch die Rebellen als wenig wahrscheinlich bezeichnet, sicherlich auch auf dem Hintergrund der realen militärischen Kräfteentwicklung. Dann ist die Frage, worauf hinauslaufen soll. Also sozusagen die Nothilfe ist gebracht, Benghazi ist nicht mehr umzingelt, aber die weitere Kriegsführung ist die Frage, worauf sie hinauslaufen soll.
Ja, am Anfang wurde ja immer vor allem von dieser Flugverbotszone gesprochen. Dieses Wort taucht jetzt immer weniger auf, weil man ja eigentlich auch sagen musste, und selbst die Militärs hatten das ja unterstrichen bereits vor Wochen, dass dieses Ziel einer Durchsetzung der Flugverbotszone längst erfüllt sei. Mittlerweile geht man jetzt immer stärker darauf über, die Luftangriffe damit zu rechtfertigen, dass man sagt, damit schütze man Zivilisten, wobei man ja auch schon mittlerweile das Gefühl hat, dass angreifende Rebellen einfach jetzt auch pauschal als Zivilisten dargestellt werden, um eben diese Luftangriffe dann immer zu rechtfertigen.
Ja, es ist sicherlich ein Bürgerkrieg, wobei ich grundsätzlich sagen würde, Rebell zu sein oder zu rebellieren gegenüber einem solchen Regime ist durchaus legitim. Aber es handelt sich tatsächlich um den Eingriff von außen in einen Bürgerkrieg. Und sozusagen die Entscheidung, einen Bürgerkrieg herbeizuführen, kann nun wirklich nicht legitime Sache eines Militärpakts wie der Nordatlantik-Allianz sein.
Du lebst und arbeitest ja in Paris. Kommen wir vielleicht noch kurz auf die spezielle Situation Frankreichs in diesem Konflikt auch zu sprechen. Frankreich hatte ja, du hattest es auch schon angesprochen, mit Großbritannien und den USA am Anfang in relativer Eigenregie die ersten Luftangriffe geflogen, hat sich jetzt allerdings dann nach heftigen Kontroversen auch zurückgezogen, quasi unter diesen NATO-Befehl. Wie wird dieser Konflikt in Frankreich derzeit noch wahrgenommen?
Also im Moment gibt es noch eine Umfragemehrheit zugunsten der Fortsetzung der Angriffe. Also es wird sicherlich zum Teil skeptisch gesehen, auf welche Art und Weise Nicolas Sarkozy sich damit profiliert. Die französische Bevölkerung misst dem sicherlich keine absolut entscheidende, im Sinne von wahlentscheidende Bedeutung zu, also auch im Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr. Denn Libyen ist relativ weit weg. Es gibt bisher keine direkten Rückwirkungen, Auswirkungen des Kriegsgeschehens in Libyen auf das französische Staatsgebiet. Es gibt bisher auch keine toten französischen Soldaten. Ich glaube, dass tatsächlich aber die Mehrheitsauffassung einfach geprägt ist von Empathie für die libyschen Rebellen. Ein patriotischer Reflex mag hinzukommen, aber ich glaube, bislang wird es halt schon noch gesehen unter dem Aspekt, dass man irgendwie auch den Rebellen in diesem Land zu Hilfe kommt. Also bisher ist die Unterstützung leicht, aber nicht vollständig abgebröckelt. Also am Anfang hatten wir Unterstützung in der öffentlichen Meinung von circa 2/3. Jetzt ist sie bei circa 60%. Ich glaube aber auch nicht, dass die Leute jetzt vor Begeisterung aus den Häuschen sind, sondern es findet statt und man nimmt es hin und sagt sich, ja, irgendwie nutzt es auch in der legitimen Rebellion.
Ja.
Es gibt aber Opposition, und zwar auf der linken wie auf der extremen rechten.
So hat es gesagt, es wird teilweise auch diese Profilierung eben von Nicolas Sarkozy kritisiert. Es gibt ja jetzt sogar noch einen zweiten Konflikt eben mit der Elfenbeinküste, wo Frankreich auch militärisch vorgeprescht ist. Ist das jetzt nur darüber zu erklären, auch über die Persönlichkeit, oder gibt es da noch weitere Motive, die auch diskutiert werden, dass man jetzt sowohl in Libyen wie auch in der Elfenbeinküste ja mit dieser militärischen Vehemenz und auch in einem gewissen Alleingang innerhalb der Europäischen Union voranprescht?
Also natürlich gibt es da Zusammenhänge, aber natürlich hängt das nicht allein an der Person von Präsident Nicolas Sarkozy, sondern in der Elfenbeinküste greift Frankreich in ziemlich geradliniger Tradition seiner Vergangenheit als Neokolonialmacht auf dem afrikanischen Kontinent ein. Es gab schon früher solche Interventionen, 1978 mit den Fallschirmjägern in Kolwezi, im damaligen Zaire, 1990 in Gabun, einer zentralafrikanischen Erdölrepublik, die zum Zentrum des französischen neokolonialen Einflussraums in Afrika, besonders in Zentralafrika, gehört. 2008 hat Frankreich eingegriffen, wenngleich es ein bisschen kosmetisch überspielt wurde, zugunsten des tschadischen Präsidenten oder Diktator Idriss Déby gegen die Rebellen, die sozusagen auf N'Djamena, die Hauptstadt des Tschad, zumarschierten. Das heißt, unabhängig von der Persönlichkeit von Nicolas Sarkozy handelt es sich hier einfach auch um eine Widerspiegelung, eine Manifestation unter vielen der Rolle, die Frankreich auf dem afrikanischen Kontinent spielt. Und in dem Falle, bezogen auf die Côte d'Ivoire, kann man durchaus, wie Teile der internationalen Presse es auch bereits längst tun, von einer neokolonialen Expedition sprechen. Auch in Bezug auf Abidjan, auf die Wirtschaftsmetropole der Elfenbeinküste, gibt es ja eine UN-Resolution, die Nummer 1975 trägt, 1973 ist die zu Libyen, die zur Elfenbeinküste stammt vom 30. März. Die sieht allerdings keineswegs vor, dass Frankreich zum Beispiel das Recht hätte, den Präsidenten auszutauschen oder den Präsidenten gefangen zu nehmen, wie am Montag dieser Woche geschehen, sondern diese Resolution sieht vor, dass keine Artilleriewaffen in Wohngebieten eingesetzt werden dürfen, was ja als Forderung isoliert betrachtet nicht falsch ist, und dass äußere Mächte dazu berechtigt werden, sozusagen einzugreifen, wenn dies geschieht. Die Armee von Ex-Präsident Laurent Gbagbo hat durchaus in einzelnen Wohnvierteln in Abidjan Artilleriewaffen und schweres Geschütz eingesetzt. Das ist auch zu kritisieren. Gleichwohl sind durch die Seite des jetzt sozusagen an die Macht gehieften neuen Präsidenten Alassane Ouattara wesentlich mehr Massaker bezogen auf die letzte Periode, auf die letzten 2 bis 3 Wochen an Zivilisten verübt worden. Insbesondere im Westen der Côte d'Ivoire, wo bei der Einnahme von Städten großflächige Massaker verübt wurden, zum Beispiel in Douekwe an 800 Personen, sodass, wenn man sich darauf berufen würde, dass es um den Schutz von Zivilisten ginge, sozusagen diese deutliche einseitige Parteinahme sicherlich keine Rechtsbasis, keine Rechtfertigung mehr fände. Frankreich hat einfach den vor dem Hintergrund eines umstrittenen Wahlausgangs im November 2010 denjenigen Präsidentschaftskandidaten jetzt an die Macht gebracht, der seinen Interessen näher steht. Alassane Ouattara, der jetzige neue Präsident, beruft sich ja darauf, dass er die Wahl gewonnen habe, was durch die internationale Gemeinschaft abgesegnet worden ist. Ich erlaube mir da Zweifel, da die Wahl keine freie, geheime, transparente Wahl war, sondern im Süden der Côte d'Ivoire bewaffnete Milizionäre von Laurent Gbagbo, die wir halt überwacht haben, im Norden bewaffnete Milizionäre, die Alassane Ouattara nahestehen, also dem alten und dem neuen Präsidenten respektive. Ich glaube, die Voraussetzungen einer freien, geheimen, fairen und transparenten Wahl waren nirgendwo auf keine Weise erfüllt. Ich glaube, bei dieser Wahl ist massiv manipuliert worden, aber zugunsten beider Seiten. Das heißt, ich glaube, keine der beiden Seiten, das, was sie jeweils als vorgebliches Wahlergebnis angibt und sich darauf beruft. Und es darf nicht vergessen werden, Alassane Ouattara ist derjenige, der als Premierminister 1990 bis 1993 massive Privatisierungen gerade und besonders auch zugunsten französischer Interessen vorgenommen hat. Alassane Ouattara ist derjenige, der Leiter der Afrika-Abteilung des Internationalen Währungsfonds IWF und später Vizedirektor des IWF war. Und deswegen und nicht wegen einer umstrittenen Wahl hat Nicolas Sarkozy sich entschieden, militärisch diesen Bürgerkrieg in der Côte d'Ivoire zu entscheiden. Und das kann selbstverständlich nicht legitim die Aufgabe Frankreichs oder irgendeiner äußeren Macht sein.